dann freue ich mich auch, dass ich heute Abend hier bin und auf einer so schön angestrahlten Bühne sitze. Ich versuche dann jetzt mal den kleinen Rundumschlag Hass im Netz und was wir tun können. Denn das ist sozusagen eine der Grundansätze der Stiftung, für die ich arbeite. Die Amadeo-Antonio-Stiftung basiert in Berlin, arbeitet allerdings bundesweit. Ziel unserer Arbeit ist immer, eine demokratische Zivilgesellschaft zu stärken. Insofern sind wir immer diejenigen, die nicht nur erzählen, was es für Probleme gibt, sondern nach Möglichkeit auch, was wir alle dagegen machen können. Wir tun es einerseits als fördernde Stiftung, haben insgesamt über 1000 größere und kleine Projekte und Kampagnen gefördert. Das sind hauptsächlich vor allen Dingen kleinere Projekte, die aber aus dem üblichen staatlichen Förderprogramm rausfallen, aber die vor Ort einfach total wichtig sind, dass man lokal dort was macht, wo eben Probleme auch auftreten. Dazu machen wir auch eigene Projektarbeit zu Themen wie Gender und Rechtsextremismus, Hass im Internet, deswegen bin ich heute hier, oder auch Hass gegen Geflüchtete. Im Internet tun wir schon relativ lange Dinge, also seit 2002 und tatsächlich auch alles in meiner Person, also nicht nur Gott sei Dank, aber zumindest war ich immer daran beteiligt, weshalb ich auch ein bisschen was dazu erzählen kann. Wie eben schon angedeutet wurde, bin ich Redakteurin oder Chefredakteurin einer Website, die hieß bis Dienstag netzgegennazis.de und ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff unter diesem Namen. Dienstag haben wir einen Relaunch gemacht, sie heißt jetzt Welltower News, sieht jetzt so aus, wie hier auf der Seite zu sehen ist. Damit einhergeht, dass die Inhalte, die auf Netz gegen Nazis standen, natürlich weiterhin erhalten bleiben, Rechtsextremismus auch weiter ein Thema für uns ist. Aber wie gesagt, wir müssen uns thematisch auch ein bisschen erweitern. Wir wollen auch über Rechtspopulismus sprechen, über Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wie gesagt, Hate Speech und Online-Hate ist auch schon lange ein Thema. Und auch das Thema Medienkompetenz und Debattenkultur wollen wir in Zukunft etwas mehr in den Fokus nehmen. Und das oft, wenn man dann zum Beispiel in den rechtspopulistischen Bereich geht, dann immer Beschwerden gibt wegen des Namens, irgendwie, dass man nicht als Nazi bezeichnet werden möchte, schon alleine durch den Namen der Website, haben wir gesagt, gut, wir hören aber nicht auf, über euch zu berichten, wir nennen uns dann lieber mal um. Deswegen heißen wir jetzt Welttower News. Halt, zu schnell. So, aber das kriege ich noch hin im Laufe des Abends. In Kontakt mit Social Media bin ich natürlich ganz klassisch gekommen, wie gesagt, Redakteurin einer journalistischen Website, habe ich gedacht, ich nutze einfach soziale Netzwerke, um unsere Inhalte zu verbreiten und noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich hatte die ersten Gruppen in verschiedenen sozialen Netzwerken, glaube ich, gerade mal eine Stunde online, als wir schon den ersten Hasskommentar auf der Pinnwand hatten. Es war nicht ganz der, den wir hier oben sehen, das ist ja quasi die künstlerische Variante, aber das erkennt der ein oder andere vielleicht auch noch. Schüler-VZ, ein längst verstorbenes Netzwerk aus Deutschland, wo aber tatsächlich, das war unsere erste Gruppe, die wir in sozialen Netzwerken gemacht haben. Und da gab es gleich, wie gesagt, die ersten passenden Kommentare, sodass man schon ahnte, okay, möglicherweise ist Hassrede ein größeres Thema, als ich zum damaligen Zeitpunkt 2009 vorher wusste und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wie sich herausstellte, haben wir es tatsächlich auch mit einer Klientel, mit einem sehr großen Sendungsbewusstsein zu tun, was wir heute jetzt alle wissen, da Hassrede inzwischen relativ sichtbar geworden ist. Irgendwie finde ich noch raus, wo ich klicken muss. Aktuell, wenn wir von Hassrede sprechen, reden wir natürlich sehr viel über soziale Netzwerke. Einfach deswegen, weil sie aktuell die größte Propaganda-Plattform für Neonazis und Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen sind. Es gibt dort viele verschiedene Formen von Hass für viele verschiedene Zielgruppen, da gehe ich auch noch ein bisschen näher drauf ein gleich. Oft sind die Sachen tatsächlich erschreckend professionell gemacht und werden von Leuten mit sehr großem Engagement betrieben, was auch zur Verbreitung dieser Inhalte beiträgt. Und nach meiner aktuellen Beobachtung würde ich sagen, gefährlicher als offen rechtsextreme Seiten, die es natürlich auch weiterhin noch gibt, ist tatsächlich die Hassrede, die in unsere Gesellschaft einfließt und auch in der Mitte der Gesellschaft nicht nur ankommt, sondern sich dort auch ausbreitet. Vielleicht nehme ich gleich mal die andere Taste. Mal gucken. Oh, meine Folie ist verrutscht. Entschuldigung. Ich erzähle ja trotzdem auch, was da auch zu sehen ist. Ein ganz kurzer einleitender Satz. Warum sind die sozialen Netzwerke so attraktiv für Menschen, die Inhalte verbreiten wollen, die eben gesellschaftlich trotzdem noch einer gewissen Ächtung unterliegen. Es ist ganz klar, man kann soziale Netzwerke natürlich für vieles nutzen, was Rechtsextreme und Rechtspopulisten hervorragend finden. Für Propaganda, für Rekrutierung, für Mobilisierung natürlich. Man kann sich vernetzen untereinander, man kann aber auch das tun, was Rechtsextreme auch gerne tun, nämlich Andersdenkende bedrohen. Und was in sozialen Netzwerken, glaube ich, relativ alleinstellend ist, ist, dass man dort zumindest versuchen und manchmal auch schaffen kann, eine Meinungsführerschaft zu erlangen. Über Kommentarspalten, über Diskussionen, die geführt werden, auch auf Seiten, die eigentlich sozusagen gar nicht für Rechtsextreme gedacht sind, sondern vielleicht um Flüchtlingen zu helfen oder ähnliches, dort Menschen zu bedrohen und dort Meinung zu machen. Was ich finde, was man immer nicht außer Acht lassen darf, ist auch, dass es nicht nur darum geht, dass da Leute, schlecht gelaunte Leute vor Computern sitzen und ihren Hass in die Welt schreiben, sondern dass es durchaus auch eine Freude an der eigenen Weltanschauung ist, dass die Leute Spaß daran haben, ihren rechten Lifestyle gerade im Internet zu feiern, weil sie das an anderen Stellen oft nicht so offen können. Und tatsächlich ist der Effekt davon auch ein anderer, als wenn zum Beispiel irgendeine rechtsextreme Gruppe in der Fußgängerzone irgendwie rumläuft oder ähnliches. Denn hier werden die Hassinhalte in einem völlig unverfänglichen Umfeld präsentiert, zwischen Familienfotos und Kochrezepten und beim täglichen Horoskop, sodass auch Rassismus oder Islamfeindlichkeit oder ähnliche Dinge wie eine ganz legitime private Vorliebe wirken, die man halt äußert, wie viele andere Dinge auch. Es ist allerdings nicht so, dass es halt eben nur als private Vorliebe geäußert wird, sondern es ist tatsächlich Teil einer ganz klaren Wortergreifungsstrategie, also es wird tatsächlich auch bewusst versucht, Meinung zu bilden, Leute zu erreichen, gerade auch im vorpolitischen Raum, die vielleicht gar nicht darauf gefasst sind, dass sie jetzt gleich mit politischen Positionen überfallen werden. Und die Hemmschwellen für Kontakt sind dann natürlich auch sehr viel niedriger. Insgesamt führt das dann zu einer Normalisierung von rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen scheinbaren Argumenten, deren Folgen wir, glaube ich, alle aktuell in der Gesellschaft gehen, auf die ich gleich auch noch ein bisschen eingehe. Wenn wir jetzt gucken, wen trifft man da so? Also wer sind diejenigen, die solche Inhalte ins Netz stellen? Hatten wir am Anfang immer eine Betrachtung auf sozusagen klassische Nazis, die sind inzwischen gar nicht mehr so die Hauptzielgruppe, weil wer so offen Profile ins Netz stellt, wie zum Beispiel der Kollege hier von der Wehrmacht Unterfranken, der wirklich jeden einzelnen Punkt auf diesem Facebook-Profil nutzt, um seine Ideologie zum Ausdruck zu bringen, dass er bei der KZ GmbH als Gasmann gearbeitet hat oder auf der Gestapo-Hochschule war, natürlich Abschlussklasse 45, Hitler-Zitat in der Philosophie, also expliziter geht es nicht. Sicherlich niemand, mit dem wir aus Versehen in ein Gespräch geraten würden und denken würden, das könnte vielleicht mit Argumenten ausgeführt werden. Und entsprechend werden solche Profile inzwischen auch bei den meisten großen sozialen Netzwerken relativ zügig gelöscht. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch weiter Versuche, auf vielfältige Art und Weise dort auch von rechtsextremer Seite aus Stimmung zu machen. Ein klassisches Beispiel dafür zeigt diese etwas unübersichtliche Folie, die einen groben, aber auch nur noch gar nicht im allumfassenden Überblick über zum Beispiel Aktivitäten der NPD gibt. Da kann man aber auch ganz gut sehen, dass da tatsächlich auch eine ganz gezielte Strategie angewandt wird. Also man hat nicht nur eine Bundesparteiseite, man hat nicht nur Seiten für die verschiedenen Bundesländer oder Regionen, sondern es gibt tatsächlich auch extra Angebote für Jugendliche, für Frauen. Es gibt die Deutsche Stimme, die Parteizeitung, die natürlich ihre Inhalte dort auch ins Netz stellt. Man versucht über Themen Stimmung zu machen, Umweltschutzthemen, gegen den Euro, gegen Geflüchtete. Also viele verschiedene Formate tatsächlich. Es gibt sogar auch eine englische Website, die tatsächlich sehr lustig ist, weil derjenige, der die aufgesetzt hat, mit dem Englischen vorher noch nicht so viel zu tun hatte. Aber auch da wird also versucht, der Kontakt herzustellen. Und es ist tatsächlich auch sehr bemerkenswert, dass die auch jedes soziale Netzwerk nutzen oder zu nutzen versuchen, das es gibt. Also das heißt, die NPD hat zum Beispiel auch schon seit langem einen Instagram-Channel, bei YouTube sowieso, also das heißt da, wo man zum Teil auch etablierte Parteien, sage ich mal, also gerade jetzt im Fall von Instagram oder Snapchat oder so, etablierte Parteien noch lange sucht irgendwie, ist die NPD halt immer schon da. Also tatsächlich eine sehr strategische Nutzung dieser Medien. Ich hatte gesagt, bei großen Netzwerken, so wie Facebook beispielsweise oder auch YouTube oder ähnlichen, werden offen rechtsextreme Profile inzwischen relativ schnell gesperrt. Deswegen suchen sich natürlich die Menschen, die diese Inhalte verbreiten wollen, auch neue Netzwerke, weil es ist ja so, dass man natürlich im Internet unendlich viele Möglichkeiten hat, seine Inhalte zu veröffentlichen, auch wenn die Rechtsextremen oder Rechtspopulisten immer was anderes behaupten würden. Ein Netzwerk, was zum Beispiel aktuell sehr stark gerade von dieser eher sehr extremen Szene genutzt wird, ist das russische Netzwerk VK.com, V-Kontakte. Und wie man hier an dem Screenshot auch schon ganz gut sehen kann, gibt es dort zum Beispiel praktisch keine inhaltlichen Regulierungen. Also man kann auch mit seinem Hakenkreuz, mit einer Hakenkreuzflagge und der hat noch eine Kalaschnikow in der Hand irgendwie posieren. Sowas wird dann trotzdem auch nicht gelöscht. Allerdings muss man auch sagen, was den deutschen Rechtsextremismus zumindest angeht, der findet dort halt auch keine große Plattform. Also das ist wieder eine Kommunikation innerhalb der eigenen Szene, weil dort gibt es halt nicht viele andere Nutzerinnen und Nutzer, die damit in Kontakt kommen können. Bei solchen Sachen, wie gesagt, ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben viele Inhalte, die klar außerhalb des demokratischen Spektrums sind. Viele davon sind auch strafrechtlich relevant, sind gewaltverherrlichend oder bedrohend. Das kann man melden bei den sozialen Netzwerken selber. Das kann man auch anzeigen bei der Polizei. Viele von diesen Inhalten, vieles davon wird tatsächlich auch gelöscht. Nach meiner Erfahrung auch nicht nur die strafrechtlich relevanten Inhalte, sondern tatsächlich auch andere eindeutige. Aber selbst wenn die Inhalte stehen bleiben sollten, ist es tatsächlich so offensichtlich, dass es sich halt an die Anhänger und Anhängerinnen aus der eigenen Szene wendet und nicht dafür gedacht ist, dass man irgendwie damit anderen Menschen aus anderen politischen Spektren anspricht. Also die gesellschaftliche Ächtung funktioniert an der Stelle relativ gut, aber natürlich sind auch diese Seiten trotzdem Anlaufpunkte für Leute, die beginnen, sich für die rechtsextreme Szene zu interessieren. Zu den Meldemöglichkeiten im Netz wollte ich noch mal ein Wort sagen, weil man denkt immer vielleicht daran, bei den sozialen Netzwerken selber diese Beiträge zu melden, macht vielleicht dabei auch die ein oder andere frustrierende Erfahrung, dass die Sachen nicht immer gelöscht werden. Es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten, wohin man sich wenden kann. Das, woran viele Leute nicht denken, gerade auch wenn es sich zum Beispiel um Diskussionen auf Facebook-Seiten oder ähnlichem handelt, ist, es gibt immer auch jemand, der diese Seite betreibt. Es gibt immer einen Admin, der dafür zuständig sein könnte, den man auch anschreiben kann. Weil ganz oft werden solche Inhalte tatsächlich auch stehen gelassen, nicht weil jemand das unterstützen möchte, sondern weil die Seite vielleicht schlecht betreut ist und derjenige das einfach nicht sieht. Also das empfehle ich auch immer, da einfach mal eine Mail zu schreiben. Außerdem gibt es auch noch verschiedene Anlaufstellen, wie zum Beispiel die Internetbeschwerdestelle. Da sitzen zum Beispiel Juristinnen und Juristen, die sich die Meldungen angucken. Also wenn man sich zum Beispiel nicht sicher ist, ob das eine strafrechtliche Relevanz hat oder nicht, kann man das dort hervorragend hinschicken, die prüfen das und wenn es halt strafrechtlich relevant ist, zeigen sie es auch an. Man kann natürlich auch selber anzeigen bei den Online-Wachen der Polizei. Das geht tatsächlich auch mit wenigen Klicks am Computer. Das kann man auf alle Fälle auch immer mal ins Auge fassen. Und bei Inhalten, wo man den Eindruck hat, sie sind für den Jugendschutz relevant, kann man sie zum Beispiel auch an Jugendschutznet melden. Die versuchen dann auch, sie aus dem Netz zu kriegen. Interessanter wird es, finde ich, tatsächlich da, wo wir sozusagen in den Bereich der Schnittstellen zur Mehrheitsgesellschaft kommen, also wo wir jetzt mit Seiten zu tun haben, die sehr wohl versuchen, auch die Meinung in der Gesamtgesellschaft zu beeinflussen. Das ist sozusagen ein erstes Potpourri von Dingen, über die ich gleich noch ein bisschen spreche. Also wir haben natürlich hier rechtspopulistische Parteien wie die AfD, dazu gehören aber auch beispielsweise die islamfeindliche Vereinigung wie die German Defense League, die unten diese Frau vor der Fahne stehen hat, die auch mit ihrer Waffe in der Hand zeigt, dass sie keine Toleranz mehr haben möchte. Also tatsächlich ganz verschiedene Sender. Dazu gehören aber auch solche Gruppen wie die Pro-Tilo-Sarrazin-Gruppe, solche Patrioten und Islamfeinde, die das irgendwie in einem bürgerlichen Gewand vertreiben. Oder auch solche Medien wie hier oben eigentümlich frei. Das ist eine neue rechte Zeitschrift und ein Blog. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen verstaubt, wie man hier auch schon auf den Bildern sehen kann. Gibt es aber auch davon sozusagen moderne Varianten, in denen dann halt Karl Schmidt oder Oswald Spengler wie Popstars hier auf diesen Grafiken dargestellt werden, damit es halt eben auch jüngere Leute anspricht. Das sozusagen ist dann nochmal der Kopf zum Erwachsenenteil der neurechten Bewegung. Das ist Götz Kubitschek, ein sehr umtriebiger Aktivist, der unter anderem das Institut für Staatspolitik betreibt, einen sogenannten neurechten Think Tank, also wo sich viele verschiedene rechtskonservative bis rechtsextreme Menschen treffen, um miteinander zu überlegen, wie man halt eben diese antidemokratischen, anti-egalitären Ideen verbreiten kann. Dazu gehört auch eine etwas schnarchiger aussehende Zeitung hier unten, die Sezession, die sich also auch so eher so einen dienenden Charakter gibt. Aber wie gesagt, er ist tatsächlich vernetzt in jede Szene, die man sich im Moment vorstellen kann. In die AfD, zu Pegida natürlich, also zu all den Pegida-Ablegern, die es davon auch gab. Und unter anderem hat er im Moment ein Projekt, das sieht man hier auf der Seite, das heißt 1%. Das versteht sich tatsächlich als Graswurzelbewegung und NGO gegen Geflüchtete in Deutschland. Die betreiben zum Beispiel auch massives Online-Fundraising, um zu sagen, wir müssen mehr Aktionen machen, damit mehr Leute verstehen, dass es eine schlechte Idee ist, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Also auch das eine neue Form, zu versuchen, alle Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Parallel dazu oder auch zum Teil verwoben mit der identitären Bewegung gibt es dann noch jede Menge andere Angebote, die sich auch speziell an Jugendliche wenden sollen. Als Schlagwort vielleicht auch schon mal gehört, die sogenannten Nazi-Hipster oder auch Nipster. Also Leute, die versuchen halt Bildsprachen und Kommunikationsformen aufzugreifen, die auch unter nicht rechten Jugendlichen beliebt sind. Oft mit ein bisschen avantgardistisch anmutenden Charakter, mit Sarkasmus, selbstironisch zum Teil auch, aber auch sehr der Gewalt zugewandt. Das sind Beispiele, wie man das hier jetzt hier auf der Seite sieht, da auf Romane anspielen und ähnliche Sachen. Und wie gesagt, das ist auch der Teil der Bewegung, der zum Beispiel sehr viele Ästhetiken aufnimmt, die unter Jugendlichen gerade sehr beliebt sind, also Instagram-Geschichten, Filter und ähnliches, wo halt tatsächlich auch so in vorpolitischen Raum Stimmung gemacht wird. Wenn hier zum Beispiel bei diesem, mit so einem revolutionären Gestus daherkommenden bildet Banden, das sind beispielsweise halt Jungs aus der Hitlerjugend, die halt hier als Schwarz-Weiß-Denzel gezeigt sind, das ist natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen so eine Art von Auskenner-Rechtsextremismus. Also das heißt, diejenigen, die dann solche Chiffren verstehen und sich davon angesprochen fühlen, fühlen sich dann natürlich auch so als der intellektuellere Teil der Bewegung, was für manche Jugendliche auch attraktiv ist. Und wie gesagt, es gibt auch Angebote für Frauen, wie man sieht, wie bei dieser hübschen Dame mit dem Hund, Love Dogs Hate Antifa. Von der Seite Just Nationalist Girls, ich empfehle tatsächlich einen Besuch, ist wirklich so absurd, dass man es nicht fasst. Interessant auch die beiden Herren hier unten. Das ist die sogenannte Balaklava-Küche. Das sind vegane Nazis, also Nazis aus dem Raum Hannover, die vegan kochen und davon Videos ins Internet stellen. Man sollte meinen, das wäre ja so bescheuert, dass das kein Mensch anguckt. Die haben aber tatsächlich so eine relativ hohe Klickzahlen und haben auch einen gewissen Humor in ihren Darstellungen. Leider. Eine weitere der Schnittstellen zur Mehrheitsgesellschaft sind natürlich verschiedene Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die es ja nicht nur in der rechtsextremen Szene gibt, sondern eben auch in der Gesamtgesellschaft. Das Thema, was im Moment wahrscheinlich die größte Mehrheitsfähigkeit hat, ist halt das Thema Islamfeindlichkeit. Das wird halt in sozialen Netzwerken auch auf jegliche Art und Weise bearbeitet, wie man hier gerade sehen kann. Also von der German Defense League, die sich da als Kreuzritter des Abendlandes verstehen. Pegida ist dann natürlich auch ein klassischer Faktor dazu. Hier ist Posting da oben von Lutz Bachmann, sein drittes Profil, weil er schon dreimal gelöscht wurde, dass hier den ISIS und Islam gleichsetzt. Humor, irgendwelche Grafiken oder ähnliches, die lustig sein sollen, aber halt eben auch diese Inhalte verbreiten. Es gibt also vielfältige Variationen davon. Ein Thema, was uns jetzt seit einem Jahr, denke ich, beschäftigt, ist halt das Thema der Ethnisierung sexualisierter Gewalt, also dass man versucht, gerade speziell auch Geflüchtete als Menschen darzustellen, die potenziell mehr zu sexualisierter Gewalt neigen, also genau diese Kulturalisierung von bestimmten kriminellen Ereignissen, die passiert sind. Und die gibt es auch in vielfältigster Variation in den sozialen Netzwerken. Da hat unter anderem auch Melanie Dittmar, die ja hier mit Dugida auch aktiv war, auch eine große, spielt ja auch eine große Rolle dabei, solche Inhalte ins Netz zu stellen. Gut. Okay, also bei den Sachen, die wir jetzt gerade so als Beispiele gesehen haben, ist es natürlich schon etwas schwieriger, einen Umgang zu finden. Offensichtlich haben wir es mit vielen Inhalten zu tun, die nicht gelöscht werden, also die man auch nicht anzeigen kann, die vermutlich auch die sozialen Netzwerke eher nicht löschen werden, weil sie nicht strafrechtlich relevant sind, auch wenn sie kaum weniger verhetzend oder bedrohlich sind als die Sachen, die wir am Anfang gesehen haben. Es wird aber viel mit Chiffren, mit Humor gearbeitet, mit Andeutungen oder mit Empörungen und das ist natürlich Teil der Meinungsäußerung, der auch auf ein breites Publikum zielt. Das heißt, irgendwie da müssen wir schon gucken, dass man argumentativ sich damit auseinandersetzt, Dinge widerlegt oder auch dagegen tatsächlich Haltung zeigt. Oft hilft es einem dabei auch zu gucken, welche Quellen dort verlinkt werden oder weitergeleitet werden, weil die dann oft doch auch einen rechtsextremen Ursprung haben. Und sozusagen die nächste Stufe, die wir dann erreicht haben, habe ich mal genannt von der rechtsextremen Parallelgesellschaft zur rassistischen Missionierungsarbeit. Also wirklich der Versuch, diese Inhalte jetzt in die breite Masse zu tragen. Pegida ist hier sozusagen als einer der Initiatoren dieses Teils der Bewegung nochmal mitgenannt, auch wenn Pegida natürlich inzwischen die Bedeutung längst verloren hat, hat sie doch sehr viele Diskurse angestoßen, Leute zusammengebracht und vernetzt, die halt natürlich an diesen Themen weiterarbeiten. Ein sehr interessantes Internetphänomen, eine Website, auf der eigentlich inhaltlich wenig passiert ist, viele Jahre, also eine ganze Weile lang. Also die Inhalte, die Postings waren immer relativ langweilig, wie das hier in der Mitte, so danke, ihr wart da und so weiter und so fort. Oder hey, die nächste Demo ist dann und dann. Und unter jedem dieser Posts 500 bis 1000 Kommentare, da sieht man, was die eigentliche Funktion sozusagen auch dieser Facebook-Gruppe war, nämlich tatsächlich Leute zu vernetzen, die sich dann dort gefunden haben, sich gegenseitig in ihrem Hass und in ihren Abwertungen bestärkt haben und dadurch tatsächlich eine sehr große Community gebildet haben. Aus diesem Umfeld natürlich entwickelte sich das Phänomen der sogenannten Nein zum Heim-Seiten. Die heißen nicht alle Nein zum Heim, die heißen durchaus auch anders, aber viele davon hießen so Seiten, die auf Facebook auch gegründet wurden, scheinbar lokal basiert, also immer dort, wo eine Flüchtlingsunterkunft aufgemacht werden sollte oder schon aufgemacht wurde, mit der Suggerierung, es würde sich um lokale besorgte Bürger handeln, die sich jetzt austauschen wollen, wie sich ihr Leben ändert, wenn es diese Flüchtlingsunterkunft gibt. In der Tat waren diese Gruppen eigentlich aber durchweg von rechtsextremen Parteien und Gruppierungen gesteuert. Orte der Stimmungsmache, Fehlinformationen oder auch Orte der Bedrohung. Also wenn zum Beispiel die Leute sich da wirklich, also die rechtsextremen oder rechtspopulistischen Aktivisten sich vor das Flüchtlingsheim gestellt haben, um dann die Leute abzufotografieren, die reingehen oder rausgehen, um zu sagen, wir wissen, ihr seid die, die Flüchtlingen helfen, dann hat das schon eine sehr, sehr direkte bedrohliche Konsequenz und ist insofern nichts mehr, was man irgendwie als besorgte Bürger akzeptieren könnte. Was interessant war, ist, dass es natürlich eigentlich an diesen Seiten oft ein nicht sehr intellektuelles Publikum war, was sich dort traf, aber trotzdem diese Diskurse der neuen Rechten sich da alle abgebildet haben. Also dieses, dass man Rassismus verschleiert, als man liebt ja eigentlich nur seine Tradition und seine Heimat und macht sich nur darum Sorgen. dass scheinbare Bedrohungsszenarien halt konstruiert werden, also auch wenn gar nichts passiert ist, trotzdem immer sozusagen ein Alarmismus, der sagt, aber es könnte demnächst was passieren. Auch hier immer die Erzählung der unterdrückten Wahrheiten, in Wirklichkeit passieren ganz viele Sachen, nur erzählt es uns keiner. Und diese Diskurse, muss man feststellen, hatten wirklich eine sehr hohe Anschlussfähigkeit in die Gesamtbevölkerung. Es bleibt aber halt nicht bei den Diskursen. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, sich nochmal vor Augen zu halten, sondern tatsächlich gibt es halt direkte Konsequenzen, wenn Leute sich viel in solchen Netzwerken aufhalten oder in solchen Gruppen. Das eine ist das, was wir, glaube ich, alle schon mal gesehen haben, die Radikalisierung des Online-Diskurses. Also, dass Leute immer offener, immer schlimmere Dinge reinschreiben, ohne sich über die Konsequenzen groß Gedanken zu machen, so wie Joachim hier oben, der dann auch sagt, er möchte den Asylanten eine Unterkunft in Dachau anbieten und in Auschwitz und ähnliches. Also tatsächlich solche Dinge, die durchaus auch schon eine strafrechtliche Relevanz haben, unter Klarnamen mit offenem Foto. Also tatsächlich, da sieht man halt, dass sich dieser Diskurs dann auch verschiebt. Und wir wissen auch, dass es halt tatsächlich auch zu einem Handlungszwang für einige Leute geführt hat. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Attentäter, der Henriette Reker, damals die Oberbürgermeisterkandidatin in Köln, angegriffen hat. Der hat das zum Beispiel im Prozess tatsächlich auch ganz gut beschrieben, indem er dann gesagt hat, die Flüchtlingspolitik ist für ihn eine humanitär kaschierte Selbstzerstörung Deutschlands. Und er sagte dann zur Tat, ich war arbeitslos und habe mich im Internet intensiv mit Politik beschäftigt. Ich war sehr auf dieses Thema fixiert und ich habe wohl einen gewissen Tunnelblick entwickelt. Und das beschreibt tatsächlich, glaube ich, ganz gut, was passieren kann, wenn man sich nur noch aus solchen Quellen informiert. Parallel dazu sehen wir halt eben auch den Anstieg von Straftaten und Bedrohungen auf Flüchtlingsunterkünfte. Von 199 Straftaten 2014, von denen 6 Brandanschläge waren, auf den Höhepunkt 2015 von 1031 Straftaten, davon 94 Brandanschläge. 2016 blieb es ungefähr auf diesem hohen Niveau. Es ist natürlich keine 1:1 Geschichte. Also man kann nicht sagen, überall wo es eine Nein zum Heimgruppe gab, gab es auch Anschläge. Aber andersrum kann man sagen, überall da, wo es Anschläge gab, gibt es auch eine Nein zum Heimgruppe. Also es gibt schon eine Korrelation zwischen den Dingen, die online passieren und dem, was dann im wirklichen Leben geschieht. Zu dieser Missionierungsarbeit in die Gesellschaft hinein, das wurde ja eingangs auch schon erwähnt, gehört natürlich auch ein großes Konvolut an sogenannten eigenen Medien, also an rechtsextremen und rechtspopulistischen Webseiten, Blogs oder eben auch Social-Media-Seiten, die diesen Strom von Hass immer weiter verbreiten. Eine der bekanntesten Seiten ist die hier seit 20 Jahren immer unter den Top 10 der politischen Blogs in Deutschland, Politically Incorrect, PI News. Eine Seite, die wirklich so unendlich schlecht gemacht ist, auch so wahnsinnig hässlich aussieht, dass man sich wirklich fragt, wie das sein kann. Zumal die Inhalte tatsächlich alle sehr explizit rassistischer, islamfeindlicher, demokratiefeindlicher Natur sind. Trotzdem, wie gesagt, eine Seite, die wirklich viele Leserinnen und Leser hat, erschreckenderweise. Eine andere Variante sehen wir noch daneben, das ist der sogenannte Kopfverlag, die Kopfnachrichten, sowohl in Video als auch in Text herausbringen. Das ist eine Seite mehr so aus dem verschwörungsideologisch-esoterischen Umfeld, wo halt eben Islamfeindlichkeit, Rassismus oder Flüchtlingsfeindlichkeit halt zwischen anderen verschwörungsideologischen Themen präsentiert werden. Und da kommt übrigens auch der Begriff der Lügenpresse und der Lügenmedien schon lange vor und quasi her, weil Udo Ulfkotte sozusagen einer der führenden Köpfe dahinter dieses Lügenpresse-Thema schon seit vielen Jahren bearbeitet hat. Aber tatsächlich gibt es inzwischen sehr viele Medien, die sehen auch sehr unterschiedlich aus. Hier sind nochmal 2 Beispiele. Das eine hier ist die Blaue Narzisse. Das ist auch nochmal eine Publikation und eine Website aus dem neurechten Spektrum. Also wo man auch sieht, da wird versucht, eher mit einer ruhigeren Bildsprache und in intellektueller scheinenden Texten irgendwie sozusagen an einem Meinungsumschwung in Deutschland zu arbeiten. Andere Variante dazu ist das Kompaktmagazin. Ein auch sehr inzwischen sehr reichweitenstarkes, rechtspopulistisches Querfrontmagazin, also ursprünglich mal gestartet, um zu sagen, es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen Linksaußen und Rechtsaußen in der Globalisierungskritik, in dem Anti-Amerikanismus oder Ähnlichem, können wir nicht inhaltlich auch zusammenarbeiten. Inzwischen ein sehr deutlich rechtspopulistisches bis neurechtes Blatt, sehr AfD-freundlich, Pegida-freundlich und Ähnliches. Und wie gesagt, es gibt davon noch etliche mehr. Es gibt auch sozusagen da auch ein großes Angebot aus jeglichem Spektrum. Es gibt natürlich klar rechtsextreme Seiten, wie gesagt die Deutsche Stimme der NPD beispielsweise oder den in den Österreich basierten, aber jetzt auch nach Deutschland expandierenden Hassblog Unzensuriert. Die machen jetzt, haben sie diese Woche verkündet, eine deutsche Website auf. Wir freuen uns über alle Maßen. Auch ein sehr bedrohliches und unangenehmes Medium in Anführungszeichen. Dann gibt es, wie gesagt, die neurechten Geschichten, die eigentümliche Freiheit, die Sezession. Es gibt natürlich die Junge Freiheit als eine Wochenzeitung, die immer noch schafft, so eine Scharnierfunktion darzustellen zwischen rechtskonservativem und neurechtem Spektrum. Wehren sich immer dagegen, wenn sie als rechtspopulistisch bezeichnet werden, weil sie eben auch ein paar CDU-Leser haben, aber die Ausrichtung ist schon sehr deutlich. Es gibt solche Blogs wie beispielsweise RT Deutsch oder die Epoch Times, Medien, die nicht per se rechtsextrem oder rechtspopulistisch sind, aber zum Beispiel in der Diskussion, wie über Flüchtlinge berichtet wurde, wie über die AfD oder Pegida berichtet wird, dann schon sehr deutlich rechtspopulistischen Standpunkt einnehmen, aber halt genau deshalb auch sehr gerne geteilt werden, weil sie eben keine klassischen Medien der Szene sind, sondern auch über viele andere Themen berichten. Und dann gibt es natürlich auch solche Blogs, die auch so Scharnierfunktionen haben zwischen rechtskonservativen und rechtspopulistischem Spektrum, wie beispielsweise Tischis Einblick oder die Achse des Guten. Blogs, wo zum Teil auch vormals renommierte Journalisten und Journalistinnen schreiben, die oft auch gute Kontakte auch wieder noch ins konservative Spektrum haben, aber zum Teil Inhalte verbreiten oder auch Bedrohungen verbreiten und Ähnliches, dass sie nichts mehr von rechtspopulistischen oder originär rechtspopulistischen Medien unterscheidet, werden aber auch sehr gerne geteilt. Und wenn man sich mal anguckt, wenn solche Sachen bei Facebook geteilt werden, wie gesagt, das ist jetzt hier aus der Region, das erkennen die meisten Leute wahrscheinlich sofort, also nicht aufs patriotische Forum gucken, aber wie gesagt, die Quelle, die für diesen Artikel, der hier unten erscheint, angegeben wird, wird dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt vorkommen mit dem Dortmund-Echo. Wenn man allerdings nicht hier in der Region ist, fällt das den meisten Leuten überhaupt nicht auf, was das für ein Medium ist, weil man sieht, wenn Artikel geteilt werden in sozialen Netzwerken, sehen sie alle seriös und wie normale Medien aus. Dortmund Echo ist natürlich hier die Seite von der Rechten, die eine offen rechtsextreme Seite ist. Aber wie gesagt, wenn man es in sozialen Netzwerken teilt, sieht man es halt leider nicht sofort. Was uns auch zu dem Thema bringt, was glaube ich im Moment auch viele beschäftigt, nämlich die Frage der sogenannten Fake News. Ich glaube, kaum ein Begriff ist so schnell benutzt und verbrannt worden wie dieser. Wenn ich jetzt von Fake News spreche, meine ich damit natürlich tatsächlich bewusst gefälschte Fakten, die in einer politischen, bewusst abwertenden Intention verbreitet werden, nicht Zeitungsenden oder falsche Berichterstattung oder Ähnliches, sondern tatsächlich die bewusst gefälschten Nachrichten. Da hören wir im Moment in den Diskussionen immer ganz viel, wir müssen alle Journalisten und Journalistinnen werden und müssen alle erkennen, wenn solche Inhalte geteilt werden. Und da denkt man vielleicht auch oft, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch irgendwie auch noch andere Dinge zu tun. Das stimmt, aber tatsächlich ist, wenn man da einmal drüber nachdenkt, ist es gar nicht so schwer und wir alle machen das meistens auch oder sehr viele von uns machen es hoffentlich, glaube ich, auch automatisch, sich auf einige Dinge immer einzulassen, wenn man irgendwie so ein Beispiel in sozialen Netzwerken sieht, und das kann ich sehr empfehlen, zum Beispiel zu gucken, was ist da eigentlich die Quelle. Wie gesagt, ist es ein Artikel aus dem Dortmund-Echo oder ist es halt ein Artikel aus einer richtigen Zeitung, die auch nach journalistischen Kriterien berichtet und auch einer gewissen Ethik folgt. Kann man manchmal auch ganz einfach daran erkennen, hat die Quelle ein Impressum. Wenn es eine Seite ist, die kein Impressum hat, würde ich ihr grundsätzlich erstmal weniger trauen als eine, wo die Leute halt tatsächlich offen dazu stehen, warum, dass sie das publizieren und dass sie halt eben auch Journalisten sind. Man kann auch zum Beispiel danach gucken, ist es ein verifiziertes Social-Media-Konto. Wenn es halt eine Zeitung ist oder eine Institution des öffentlichen Lebens, werden Profile mit so einem grünen Häkchen markiert. Also das heißt irgendwie, wenn eine Zeitung, was weiß ich, sagt, wir sind die Ruhrnachrichten, kann ich gucken, hat die ein Häkchen, gibt es die wirklich? Ja, die gibt es, dann kann ich davon ausgehen, dass es sich auch um ein journalistisches Profil hält, wenn es zum Beispiel die Berlin-Nachrichten sind, die gibt es halt nicht. Insofern hätten die auch kein Häkchen, auch wenn sie klingen würden, als wären sie auch eine Zeitung. Natürlich kann man auch mal gucken, ist es eine Satiremeldung? Man sieht das oft genug, dass Leute auf Satiremeldungen reagieren, als wären sie ernst gemeint. Also auch das kann man leicht vermeiden, irgendwie ist ja auch unangenehm, wenn man dann irgendwelchen Dingen geglaubt hat, die der Postillon oder ähnliche Seiten verbreitet haben. Was natürlich auch ein Thema ist, ist immer zu gucken, passt denn eigentlich die Facebook-Vorschau, die ich sehe, auch zum Artikel, der dahinter steht, weil das ist die billigste Manipulation der Welt. Man kann halt bei Facebook, wenn man Artikel teilt, die Überschriften ändern, zum Teil auch die Bilder ändern und man kann damit natürlich auch im Artikel eine völlig andere Wendung geben und so tun, als hätte, was weiß ich, die Süddeutsche Zeitung einen Artikel geschrieben, der sagt, irgendwie Flüchtlinge schaden Deutschland und wir gehen dem Untergang entgegen, obwohl vielleicht in dem verlinkten Artikel der Süddeutschen Zeitung was völlig anderes steht. Also diese Arten von Manipulationen sind auch wirklich sehr einfach zu machen. Also es lohnt sich auch da immer noch mal einmal drauf zu klicken. Und natürlich auch, wenn wir schon Zweifel haben, lohnt es sich natürlich im Artikel auch nochmal zu gucken, werden denn die Quellen benannt, aus denen die Informationen kommen. Das ist der Blog Halle Leaks. der beispielsweise immer solche Postings auf Facebook macht, also ein Foto von jemand, daneben ein Satz. Jetzt würden die meisten das vermuten, was auch intendiert ist, nämlich, dass in dem Fall Heiko Maas das gesagt hat, dass auch wenn die Ehefrau erst 6 und der Mann 56 ist, können wir nicht einfach unterstellen, dass die Heirat nicht aus Liebe vollzogen wäre. Das wird natürlich so auch wahrgenommen und geteilt, das hat Heiko Maas natürlich nie gesagt. Und wenn man den Macher von Halle-Leaks fragt, sagt er auch, aber wenn es ein Zitat wäre, hätte es ja Anführungsstriche. Und dass die Leute es so verstehen, dafür kann er natürlich nichts. Also das heißt tatsächlich auch eine sehr bewusste Strategie, um tatsächlich solche gefälschten Inhalte auch anderen vorzubringen. Was ich immer wichtig finde, ist, wenn einem sowas auffällt, also wenn man auf einen Artikel stößt, wo man merkt, dass da was nicht ganz in Ordnung ist, durchaus auch drunter kommentieren. Man kann hoffen, dass die nicht immer so eine ganz gute Seitenmoderation haben und dass es eine Weile stehen bleibt und man daraufhin auch andere Nutzerinnen und Nutzer darauf aufmerksam machen kann, dass es kein so ein seriöser Artikel ist, den man dort gerade gefunden hat. Wenn man merkt, es kursiert im eigenen Bekanntenkreis beispielsweise, kann man das natürlich auch mal in seinem eigenen Facebook-Profil oder so vielleicht kommentieren und sagen, ich habe das gerade festgestellt, viele von euch sind empört, weil es irgendwie den Vorfall gab in der Flüchtlingsunterkunft so und so. Ich kann euch aber sagen, das war keine seriöse Quelle oder ähnliches. Und man kann solche Sachen auch an Facebook melden. Das heißt, in Deutschland wird man es bald an Facebook melden können. Im Moment funktioniert die Meldung von Fake News leider bisher nur in den USA. Ab nächsten Monat soll es auch in Deutschland gehen. Aber dann machen wir das natürlich. Was man, glaube ich, in diesem Überblick sehen konnte, ist, wir haben es hier tatsächlich mit einem Hassnetzwerk von vielen Sendern zu tun, für viele verschiedene Zielgruppen. Man kann auch tatsächlich beobachten, was wir zum Teil auch tun, dass sich in diesen Gruppen, also gerade bei Pegida konnte man das tatsächlich ganz gut beobachten, dass sich Menschen auch innerhalb der Gruppen radikalisieren, dass sie quasi sozusagen als alltagsrassistische besorgte Bürger anfangen und dann irgendwie bis zur Billigung oder auch Aufrufen zu Gewalt irgendwie tatsächlich sich radikalisieren in relativ schneller Zeit. Was vielleicht auch klar geworden ist, ist ein Fluss von Hassrede, der nie versiegt. Also wenn ich mich einmal in diesen Kontext begebe, werde ich ständig mit weiteren scheinbaren Informationen versorgt, die meine Meinung bestätigen, was eben diesen Radikalisierungsprozess auch auslöst. Und dazu kommen natürlich gewisse Bedingungen von sozialen Netzwerken selbst, also zum Beispiel, dass es den sogenannten Filterblaseneffekt gibt. Wenn ich also eine Seite in einer bestimmten Richtung like, schlägt mir ja Facebook oder auch YouTube beispielsweise, schlägt mir dann weitere Sachen in der gleichen Richtung vor und sagt, hey, wenn dir Pegida gefällt, vielleicht gefällt dir auch, wie ist das, Patrioten für Deutschland und keine Ahnung. Und das heißt, irgendwann kann man dadurch natürlich wirklich in ein Netzwerk geraten, wo man vielleicht wirklich den Eindruck hat, dass es eine völlig falsche Vorstellung von der Größe der Bewegung gibt, also dass man denkt, wir sind wirklich die unterdrückte Mehrheit. Es handelt sich natürlich dabei trotzdem um eine laute und auch anstrengende Minderheit, aber es ist eine Minderheit in Deutschland und das heißt, die Mehrheit muss auch was sagen, das heißt, das sind wir. Wir müssen was dagegen machen. Ein Wort vielleicht noch zu Hate Speech, weil das ist ja das, was dabei rauskommt, wenn ich so viel solche Quellen und Netzwerke betrachte und sie vielleicht verinnerlicht habe, dann fängt man an, selber Dinge zu schreiben, die nicht in Ordnung sind. Strafrechtlich relevant ist Hate Speech in Deutschland tatsächlich nur ein sehr, sehr eingeschränkter Bereich, nämlich die sogenannte Volksverhetzung und die Holocaustleugnung. Das ist halt auch offline schon immer verboten und online ist es das auch. Darf ich also auch nicht machen. Wobei Volksverhetzung ein Paragraph ist, der sehr, sehr schwammig ist. Das heißt, irgendwie, wenn ich jetzt jeden hier im Raum fragen würde, was ihr euch unter Volksverhetzung vorstellt, hätte jeder, glaube ich, eine andere Idee davon. Und die Rechtsprechung sieht auch nicht anders aus, muss man leider auch deutlich dazu sagen. Insofern habe ich nochmal die Definition vom Europarat mitgebracht, die finde ich nämlich sehr viel aussagekräftiger. Also der Europarat sagt, Hate Speech sind alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von auf Intoleranz beruhendem Hass verbreiten, die dazu anstiften, sie fordern oder sie rechtfertigen, einschließlich Intoleranz, aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus. Also da ist nochmal sehr deutlich, was damit gemeint ist und was ich finde, was manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät, wenn man immer von Hassrede spricht, dass wir wirklich von Rassismus reden, dass wir von Antisemitismus reden und nicht von, wie gerade von rechter Seite gerne angemerkt wird, von Beschränkungen der Meinungsfreiheit oder Ähnlichem, sondern tatsächlich reden wir halt von Angriffen auf Menschen, die tatsächlich auch angreifen und bedrohen. Hate Speech hat leider eine ganz ungesunde Logik in sich selbst, die vor allen Dingen auch in sozialen Netzwerken leider sehr zum Tragen kommt. Dort kann man sehr deutlich sehen, wo Hassrede unwidersprochen stehen bleibt. Also zum Beispiel in Kommentarspalten gibt es ja im Moment irgendwie bei allen Medien, die es eigentlich gibt, die zu diesen Themen berichten, sind die Kommentarspalten voll mit, sag ich mal, zumindest sehr unsachlichen Kommentaren. Dort, wo Hassrede tatsächlich auch unwidersprochen bleibt, also wo weder ein Admin irgendwas sagt, noch irgendwie die anderen Menschen, die in der Community unterwegs sind, vervielfältigt sie sich. Also es ist tatsächlich ein Ermutigungseffekt. Die Leute denken dann, haha, hier kann ich schreiben, was ich möchte, dann mache ich damit weiter. Also das Übliche, was man im Internet immer viele Jahre gesagt hat, don't feed the trolls, also ich gehe einfach nicht drauf ein, wenn jemand irgendwie solche Sachen schreibt, greift im politischen Bereich nicht, muss man mal ganz deutlich sagen. Also zumindest sich dagegen zu positionieren, ist tatsächlich sehr wichtig. Wenn das nicht passiert, erleben wir tatsächlich auch eine Normalisierung von Rassismus und Islamfeindlichkeit oder auch einfach eine abwertende Kommunikation. Also das heißt, irgendwie, wenn viele Leute das machen, fallen andere Leute in so einen Tonfall mit ein und es kommt halt tatsächlich zu einer Ausweitung dessen, was sagbar ist, was man, wie gesagt, in der Diskussion um Geflüchtete, finde ich, in den letzten, ja, gerade im letzten Jahr sehr deutlich sehen konnte, dass dann zum Teil Positionen geäußert werden, für die man sich vor 5 Jahren noch geschämt hätte. Nur das hätte, das würde ich niemals in der Öffentlichkeit sagen. Internet ist auch die Öffentlichkeit, aber das Bewusstsein ist dabei vielen auch abhanden gekommen, glaube ich. Tatsächlich bedient es auch eine gewisse Internetlogik, also je krasser die Sachen sind, die ich schreibe, desto mehr Likes kriege ich natürlich auch von ähnlich denkenden Menschen. Also wie gesagt, solche Kommentare wie Dachau wieder aufmachen oder ähnliches, ist jetzt nicht so, dass dann da dass die anderen rechtspopulistischen Leser und Leserinnen sich denken würden, hohoho, das ist ja nochmal zu weit, da werde ich jetzt sagen, das geht nicht, sondern solche Kommentare kriegen tatsächlich die meiste Aufmerksamkeit, die meisten Likes und insofern werden natürlich Leute auch motiviert, immer schlimmere Dinge zu schreiben. Wie gesagt, die Echokammer, die Filterblasen hatten wir eben schon mit der unterdrückten Mehrheit. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass dieses Gefühl, das Internet sei ein rechtsfreier Raum, in dem man machen darf, was man möchte, viele Jahre tatsächlich sehr existent war, weil tatsächlich sehr wenig passiert ist. Also dass selbst wenn Leute strafrechtlich relevante Inhalte ins Netz gestellt haben und selbst wenn die angezeigt wurden, wurden viele Jahre lang diese Verfahren einfach regelmäßig einfach alle eingestellt. Das kann ich sagen, weil ich auch schon seit vielen Jahren auch Dinge im Internet anzeige. Also so bis 2015 hatte man eigentlich für solche Inhalte überhaupt keine Chance, dass es da jemals irgendeine Reaktion drauf gegeben hätte. Und das merkt man dann natürlich auch, weil die Leute selbst, die sowas schreiben, eben auch das Gefühl haben, sie können das einfach machen. Seit 2015 gibt es nach meinem Empfinden ein gewisses Umdenken in den Bereichen, immer noch nicht ausreichend, aber zumindest so, dass zumindest ab und zu Dinge strafverfolgt werden. Was dann die Menschen, die das ins Netz gestellt haben, als eine sehr große Ungerechtigkeit empfinden. Was auch daran liegt, dass die meisten, die solche Inhalte, also gerade Hassrede verbreiten, sich selber eher als die Mitte der Gesellschaft und als völlig normal verstehen, also nicht irgendwie als rechtspopulistisch oder rechtsextrem und deswegen natürlich auch jede Form von Sanktionen als sehr ungerecht empfinden, weil sie sagen, ich werde hier unterdrückt, weil ich doch eigentlich was total Akzeptables sage, weil sie völlig das Gefühl dafür verloren haben, dass das nicht der Fall ist. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen, dass natürlich diese Form von Hassrede auch deshalb funktionieren, weil sie natürlich Anknüpfungspunkte auch in Einstellungen in der Gesamtbevölkerung haben. Also wenn man beispielsweise Einstellungsumfragen sich anschaut zum Thema Geflüchtete beispielsweise, kriegt so eine Aussage, wie die meisten Asylbewerber befürchten doch nicht wirklich in ihrem Heimatland verfolgt zu werden, da stimmen auch 60% der Befragten zu. Also das heißt, man sieht, dass solche Einstellungen dann durchaus eben auch einen breiten Resonanzboden in der Gesellschaft haben. Eine Frage, die sich dann ja für viele Leute auch stellt, die praktisch in solche Diskurse verwickelt werden, in ihrem Bekanntenkreis, auf ihrem Facebook-Stream oder in der Familie, ist ja immer die Frage, irgendwie habe ich denn jetzt wirklich mit Rassismus zu tun oder sind das vielleicht berechtigte Ängste? Da möchte ich halt dazu sagen, es gibt natürlich echte Ängste und wenn es echte Ängste gibt, finde ich, sollte man auch versuchen, die ernst zu nehmen und sie zu bearbeiten. Also es ist nicht so, dass es Leute, die sowas äußern, jetzt grundsätzlich das nur mit einer politischen Intention tun. Aber ich finde, man merkt immer recht deutlich, womit man das zu tun hat, wenn man einfach nochmal nachfragt. Gibt es ein konkretes Problem? Gibt es irgendwas, was man auch lösen kann? Oder handelt es sich tatsächlich eigentlich nur um eine Stimmungsmache gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, ohne dass derjenige daran interessiert wäre, dieses Problem wirklich zu lösen? Ist der Mensch, der sich so besorgt äußert, offen für ein Gespräch oder für Argumente oder auch Lösungsvorschläge? Das ist aus meiner Arbeitspraxis tatsächlich immer der große Unterschied. Also wenn Leute wirklich sich eigentlich nur Sorgen machen, weil sie das Gefühl haben, ihr Leben verändert sich schneller, als sie damit klarkommen können oder ähnliches, sind das meistens schon Menschen, mit denen man eben auch darüber sprechen kann, was dafür sorgen würde, dass sie sich besser fühlen, beziehungsweise oder das wird sofort abgeblockt und dann weiß man halt, es geht eigentlich nicht darum, wirklich irgendwas zu lösen. Was ich wichtig finde dabei ist natürlich, wenn man die Ängste ernst nimmt, wenn man versucht darüber zu sprechen, woher diese Ängste kommen und wie man sie vielleicht bearbeiten kann, dabei natürlich trotzdem die rassistischen Vorurteile und Verallgemeinerungen auch zu benennen und nach Möglichkeit auch zu entkräften. Also was weiß ich, wenn, was ich auch schon mal mitbekommen habe, in einem kleinen Ort irgendwie eine Flüchtlingsunterkunft eröffnet wird und dann die Frauen im Ort sich Sorgen machen, ob sie nachts noch durch den Ort laufen können, kann man einmal dann darüber sprechen, irgendwie, wie sie dieses Sicherheitsgefühl wiedergewinnen können, wie sie vielleicht erleben können, dass die Geflüchteten in der Regel dann gar nicht abends auf dem Dorfplatz sitzen, sondern halt eben in ihrer Unterkunft oder ähnliches. Aber gleichzeitig, wenn dabei halt zum Beispiel klassische Rassismen oder islamfeindliche Stereotype benannt werden, das dann zumindest auch immer zu sagen und zu sagen, sei dir bewusst, aus welcher Idee heraus du diese Argumentation gerade führst. Ein Feld, was auch immer ganz schwierig ist, was ich aber trotzdem auch wichtig finde zu beachten, ist, wenn Hass als sogenannter Humor verkleidet wird. Das sind Diskussionen, die kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass Leute, auch wenn sie Rassismus oder Antisemitismus in diesem Fall irgendwie als Humorbild verpacken, dann immer sagen, aber Humor, Satire darf alles und wir haben Meinungsfreiheit und gerade wenn es lustig ist, muss es alles erlaubt sein und Jan Böhmermann darf auch Sachen über Erdogan schreiben und ähnliche Sachen. Das ist also tatsächlich ein schwieriges Feld, was aber trotzdem, finde ich, für uns auch eine klare Positionierung irgendwie verlangt, weil es natürlich richtig ist, dass Satire viel darf, wenn sie sich halt eben dem Inhalt widmet, der eigentlich zu ihr gehört, nämlich Machtverhältnisse anzuprangern, Leute anzugreifen, die halt eben in Machtpositionen auch sind, während halt ein rassistischer Humor, der einfach nur abwertet und Leute beschimpft und beschämt, natürlich überhaupt nichts mit Satire im ursprünglichen Sinne zu tun hat. Und dass wir Meinungsfreiheit haben, heißt ja nicht, dass wir Menschenverachtung haben, nur wenn man sie in einem scheinbar lustigen Gewand verkleidet. Ist aber ein Thema, was immer schwierig ist. Wie gesagt, inzwischen gibt es ab und zu auch Verurteilungen zum Thema Hassrede, also insofern motiviere ich auch trotzdem weiter Leute anzuzeigen, in der Hoffnung, dass es das bald noch mehr gibt. Leider fehlt uns in dem Bereich quasi immer noch alles, was dazu nötig wäre, nämlich Schwerpunkt Staatsanwaltschaften und auch Schwerpunkt Gerichte, die mit solchen Dingen fachkompetent umgehen könnten. Das spiegelt sich auch ganz gut in den Urteilen, die gefällt werden. Ich habe hier einfach mal zwei wahllos mitgebracht. Das eine war jemand, der ein Handyvideo gedreht und veröffentlicht hat, in dem es darum ging, Deutschland wird zugemüllt mit Asylanten. Diese Plage werden wir nie mehr los, bis vielleicht ein Diktator spielt und sie vergast. Derjenige beispielsweise ist verurteilt worden, 500 Euro an ein Asylcafé zu zahlen und 80 Arbeitsstunden einem Flüchtlingsprojekt abzuleisten, was bestimmt gut gemeint war. Und das Flüchtlingsprojekt, das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich ihn noch nicht abbekommen hat. Auf der anderen Seite gab es einen Facebook-Beitrag, es ging um eine Diskussion über Fertigteilhäuser für Geflüchtete und da schrieb jemand, ich bringe den Brandbeschleuniger mit. Das war eine junge Frau aus Zittau, die dann vor Gericht gesagt hat, oh, ich habe doch gar nichts gegen Ausländer, das war nur ganz unüberlegt und dumm, dass ich das geschrieben habe. Die ist zum Beispiel dafür freigesprochen worden. Gericht gesagt, ja, glaube ich dir. Also man sieht irgendwie, dass die Urteile da tatsächlich sehr unterschiedlich sind und man bisher keine Konsequenz irgendwie darin erkennen kann. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann nochmal. So, jetzt habe ich gesagt, erzähle ich noch ein bisschen was zu Gegenstrategien, damit wir auch rausgehen und nicht den Eindruck haben, wir müssen uns dem allem einfach so aussetzen. Gegen die Hassrede, die wir, wie gesagt, gesehen haben, wer kann dagegen was tun, wer sollte dagegen was tun, ist eine Diskussion, die viel geführt wird. Gerne werden dann Aktionen gegen Nazis gemacht. Nazis haben natürlich den praktischen Vorteil, dass sie halt nicht hier sind, sondern dass sie halt irgendwo da sind und dass man sie wegdrücken kann und dass man sagen kann, ja, damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber wie man vielleicht schon gesehen hat, reicht das natürlich nicht. Weil das Problem ist halt nicht nur in der rechtsextremen Szene irgendwie zu finden, sondern tatsächlich in der gesamten Gesellschaft. Neue Gesetze, wir haben es gerade gehört, irgendwie das Netzdurchsetzungsgesetz, was jetzt gerade versucht wird zu beschließen. Ich bin da tatsächlich eher kritisch. Ich finde ehrlich gesagt, die Gesetze, die wir jetzt haben, reichen eigentlich völlig aus. Man müsste sie nur mal durchsetzen. Das habe ich auch schon ein bisschen klar gemacht. Die Maßnahmen, die jetzt versucht werden, sind meiner Meinung nach tatsächlich nur Kosmetik, weil sie im Kern des Projekts des Problems vollkommen vorbeigehen. Weil der Kern des Problems ist halt die Frage, irgendwie sozusagen auch, wie halt beispielsweise in den sozialen Netzwerken die Mitarbeiter geschult sind, wie gut die erkennen können, was ihnen da gemeldet wird. Und die Entscheidung letztendlich darüber, welche Inhalte dann dort erscheinen dürfen oder nicht, kann man nicht in 24 Stunden fällen und sollten meiner Meinung nach auch nicht schlecht bezahlte Mitarbeiter von sozialen Netzwerken fällen, wenn es tatsächlich auch um Fragen der Meinungsfreiheit geht. Aber wie gesagt, wenn man alleine die strafrechtlich relevanten Inhalte mal tatsächlich bearbeiten würde, wäre da schon was erreicht. Das Zweite, woran man sich immer wendet, sind die Unternehmen. Man wünscht, die Unternehmen sollen Dinge tun. Ich wünsche mir auch, dass die Unternehmen Dinge tun, insofern versuchen wir ja auch mit ihnen an dieser Stelle zu arbeiten, aber auch das, was die Unternehmen tun werden, wird nicht reichen. Also weil die natürlich eben genau auch, weil es ja Zensurvorwürfe gibt und ähnliches, im Zweifelsfalle eher sich nur an Strafbarkeit orientieren, nur solche Inhalte runternehmen und insofern werden wir immer ganz viel Hassrede haben, die einfach unbearbeitet bleibt und das ist auch so. Leute geschult, wie viele Stellen gibt es überhaupt? Oder wenn es Medien sind, beispielsweise auch die Frage, welche Verlagsstrategie wird verfolgt. Das ist zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Medien immer der Fall, die halt sagen, wir wollen alle Meinungen abbilden, wir löschen nichts. Da muss man halt andere Strategien natürlich anwenden als beispielsweise eine Seite wie unsere, die sehr deutlich positioniert ist und sagt, wenn bei uns irgendwie ein rassistischer oder rechtsextremer Kommentar geschrieben wird, wird der halt gelöscht. Diskutiere ich auch gar nicht. Aber das ist halt eben auch unterschiedlich. Dann ist also die Frage, wir sind es, die User und Userinnen, die unterwegs sind. Klar, wir müssen auch was machen und was wir machen können, dazu sage ich auch gleich noch ein bisschen was, aber auch wir alleine können das nicht machen. Also nur mit Gegenrede, nur mit irgendwie wir argumentieren jetzt und erzählen, warum das keine gute Idee ist, solche Inhalte zu verbreiten, wird es halt auch nicht ausreichen. Außerdem kommen da halt auch noch Themen dazu, wie kann ich mich persönlich schützen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich nicht in Gefahr bringe oder dass ich nicht einer zu großen persönlichen Belastung ausgesetzt werde, wenn ich quasi den ganzen Tag versuche, irgendwie gegen solche Kommentare vorzugehen. Und dann könnte man natürlich noch an Projekte gegen Rechtsextremismus denken, die ja auf alle Fälle irgendwie die inhaltliche Kompetenz hätten, irgendwie solche Gespräche gut zu führen. Das ist was, was ich in meiner praktischen Arbeit auch viel versuche, viele von diesen Projekten zu motivieren und zu sagen, wenn ihr schon all diese Inhalte habt, bitte teilt sie doch auch online. Weil meistens, wenn man dann eine kurze Umfrage macht, wer von euch kommentiert Dinge im Internet, wer tut irgendwas, sagen die meisten, nee, mache ich nicht. Und genauso sehen die Kommentare halt auch aus, muss man sagen. Also das heißt, im Endeffekt müssen natürlich alle zusammenarbeiten, weil keine einzelne Institution oder Organisation das lösen wird, sondern wenn, dann nur wir alle. Was machen wir denn, damit wir das lösen? Es ist tatsächlich sehr niedrigschwellig und oft sind die Leute überrascht, wie niedrigschwellig es ist, aber man muss es halt einfach nur machen. Wie gesagt, erstmal, wenn man solche Inhalte findet, tatsächlich sie auch melden, nicht einfach drüber weglesen und denken, ist mir egal. Melden geht ganz schnell und kostet wirklich nicht viel Energie. Klappt auch nicht immer, aber trotzdem ist es eigentlich eine sehr einfache Sache, die wir alle machen können. Wichtig ist allerdings tatsächlich auch solche Diskussionen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Wenn man also irgendwo reingeht und sieht, irgendwie hier werden sehr hetzerische, rassistische Meinungen geäußert oder ähnliches, werden vielleicht sogar andere Nutzer und Nutzerinnen schon angegriffen, die irgendwas gesagt haben, nicht einfach weglesen, nicht einfach sagen, ich klicke weg und sehe es nicht mehr, sondern ein Statement setzen, ein Zeichen setzen, welche Werte man wichtig findet, dass zumindest diese Positionen nicht unkommentiert bleiben. Also niemand muss jetzt irgendwie 15 Stunden am Tag irgendwie bei Spiegel Online irgendwie die Kommentarspalten aufräumen, das ist wirklich anstrengend und macht auch nicht viel Spaß, aber zumindest in der Lokalzeitung, wo man es vielleicht irgendwie gerade liest, dann einfach mal zu sagen, jetzt sage ich nicht mehr, ist die Diskussion egal, sondern ich positioniere mich immer, finde ich tatsächlich sehr sinnvoll. Und man kann natürlich auch im Internet anderen Gruppen und Seiten beitreten, die sich engagieren und gemeinsam etwas in die Wege leiten und starten, weil das meistens auch mehr Spaß macht als allein. Was meistens zu der Frage führt, sollen wir wirklich mit Nazis diskutieren? Das ist ja eine Frage, die man auf vielfältige Art und Weise auch schon die letzten 15 Jahre diskutiert hat. Und jeder, der es schon mal versucht hat, weiß, das macht wirklich keinen Spaß, weil Leute mit einem geschlossenen rechtsextremen oder auch rechtspopulistischen Weltbild, die hören einem nicht zu, die wollen überhaupt nicht diskutieren, die wollen nur ihre Meinung durchdrücken. Kurzum, wirklich Verschwendung von Lebenszeit macht keinen Spaß. Warum sollen wir das also trotzdem tun? Weil die nicht die Zielgruppe sind. Die haben halt im Internet einen öffentlichen Raum, mit dem sie halt an viele Leute rantreten können. Man muss sich immer überlegen, bei Facebook beispielsweise gibt es Studien dazu, 10% der Menschen, die auf Facebook aktiv sind, machen irgendwas. Also die setzen ein Gefällt mir, teilen einen Artikel oder kommentieren mal irgendwas. 90% lesen nur mit. Und im Zweifelsfall sind, wenn wir solche Diskussionen führen, eher die mitlesenden Menschen, die, an die sich unsere Argumente richten können. Weil tatsächlich auch mit dem am hübschesten geschriebenen Argument der Welt, dass ich im Internet in eine Kommentarspalte schreibe, werde ich keinen überzeugten Rechtsextremen auf die Idee bringen, dass seine Ideologie verkehrt ist und mein Argument total super ist. Aber natürlich erreiche ich damit die Leute, die mitlesen, die vielleicht noch unentschlossen sind, die sich zum Thema eine Meinung bilden wollen. Und die, finde ich, sind es wert, auch erreicht zu werden. Und wie gesagt, ignorieren bringt außerdem auch nichts, weil es führt einfach dazu mehr Hassrede. Das Schöne ist, meistens denken Leute, ich mache ganz viele Workshops auch zu Argumentationsstrategien und Ähnlichem, die meisten Leute denken im ersten Moment so, oh Gott, ich kann dazu überhaupt nichts sagen, ich habe gar keine Ahnung irgendwie vielleicht von diesem Thema und dann kommen die mit Statistiken und irgendwelchen anderen Sachen und dann habe ich gar keine Zeit irgendwie stundenlang irgendwie mich hinzusetzen und die ganzen Gegenargumente zu suchen. Das verstehe ich alles total gut. Aber das Schöne ist, das müssen wir auch gar nicht. Also wir haben eigentlich alles Handwerkszeug, was wir brauchen, um in so eine Diskussion einzusteigen, alles schon in unserem normalen täglichen Umgang sozusagen bei uns, man muss es nur einfach machen. Also zum Beispiel irgendwie, selbst wenn ich von einem Thema überhaupt keine Ahnung habe, kann ich auf Verallgemeinerung hinweisen, wenn immer von der Islam ist so und so, das Frauenbild von denen ist so und so oder sowas, wenn es darum geht, einfach darauf hinzuweisen, dass das Verallgemeinerungen sind, die einfach nicht stimmen. Und wenn Leute sagen würden, die Deutschen sind so und so, würde man sich vielleicht auch nicht angesprochen fühlen. Man kann auf die Gruppenzuweisung hinweisen, wenn immer von wir und die die Rede ist. Nachfragen, wer oder was soll das sein, wer ist denn dein Volk, was stellst du denn dabei vor? Dann kriegt man zumindest auch eine größere Klarheit, wie derjenige drauf ist, mit dem man gerade spricht. Man kann auf Unstimmigkeiten in der Argumentation hinweisen, gibt es auch sehr häufig. Eine Strategie, die ich persönlich immer gerne mag, ist Nachfragen. Also weil zum Beispiel bei uns auf der Facebook-Pinnwand gibt es manchmal auch sehr pöbelige Posts. Und wenn man dann einmal nachfragt und sagt, hast du vielleicht eine ernsthafte Frage, irgendwie ist derjenige dann völlig überrascht und sagt, oh Gott, das ist ja ein Mensch. Ach so, ja, dann habe ich wirklich eine Frage. Also tatsächlich, manchmal ist Nachfragen ganz hilfreich. Oder es kommt halt tatsächlich dann gleich ein derartig bedrohlicher Kommentar, dass man weiß, mit dir diskutiere ich nicht mehr länger, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, Lösungen einfordern funktioniert. Aber wenn es irgendwas ist, wo man all das nicht funktioniert, aber man trotzdem kein gutes Gefühl hat, kann man zumindest auch dieses Unbehagen äußern, man kann auf rassistische Postings beispielsweise hinweisen und einfach sagen, ich sehe das oder meinem Gefühl nach ist deine Argumentation islamfeindlich, ich finde das nicht gut, dass du das hier äußerst oder ähnliches. Wichtig finde ich dabei, ruhig zu bleiben, freundlich zu bleiben, gerne auch mit Humor zu arbeiten, weil im Moment sieht man tatsächlich, finde ich insgesamt im Internet, eine Debattenkultur, die oft auf allen Seiten sich hochschaukelt. Irgendwie ist es ja auch klar, wenn man dann irgendwie ganz schlimme hetzerische Inhalte liest, irgendwie wird man auch selber sauer und denkt sich, wie kann jemand sowas schreiben, aber es macht trotzdem Sinn, sozusagen ruhig und freundlich zu bleiben und darüber nachzudenken, weil man sich ja diese Strategien tatsächlich nicht annehmen möchte. Man kann sich dann auch, wenn man möchte, noch intensiver mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen, zum Beispiel mit rechtspopulistischen Gesprächsstrategien, also tatsächlich mit Taktiken, die Leute anwenden, nicht weil sie mit einem über Dinge sprechen wollen, sondern eigentlich nur, um eine vernünftige Diskussion kaputt zu machen, beispielsweise. Klassisch ist sowas wie Themenhopping. Ich schreibe einen Post, wo ich irgendwie 15 verschiedene schlimme Dinge reinschreibe und derjenige, der dann vor dem Computer sitzt, denkt sich, oh Gott, über was diskutiere ich jetzt zuerst? Wie gesagt, sowas zum Beispiel, klare Strategie, um vorher ein vernünftiges Gespräch kaputt zu machen, kann man auch einfach benennen und sagen, nenn mir ein Thema, wir diskutieren dran oder wir lassen es. Oder der klassische Whataboutism. Man spricht über den Anstieg rechtsextremer Gewalttaten, kommt jemand und sagt, aber was ist mit Linken, die Autos anzünden? Also die klassische Verbindung irgendwie von zwei Antithesen, die nichts miteinander zu tun haben, wo das eine keine nicht, nicht die Ursache vom anderen ist oder ähnliches, aber was halt benutzt wird, weil diese sozusagen diese Sätze halt immer in Diskussionen funktionieren. Also das heißt, sofort wirst du halt Leute haben, die dann sagen, aber das kannst du doch gar nicht ins Verhältnis setzen irgendwie, das eine sind doch Autos und das andere sind doch Menschen und schon ist die ursprüngliche Diskussion, die man hatte, kaputt. Also insofern auch in dem Fall benennen, ausgrenzen und ähnliches. Funktioniert halt eben auch bei vielen anderen Sachen. Das empfehle ich auch immer noch gerne, falls ihr irgendwie unterwegs seid in einem Bereich, wo ihr öfter mit ähnlichen Dingen zu tun habt. Also was weiß ich zum Beispiel irgendwie kriege natürlich öfter sowas wie, ist das denn eine Idee von Meinungsfreiheit, hier die Kommentare zu löschen, nur weil ich hier Rassismus reingepostet habe. Wenn ich merke, sowas beantworte ich öfter oder sowas beantworte ich vielleicht auch im Team und jedes Teammitglied, irgendwie muss ich da wieder neu damit auseinandersetzen, empfehle ich zum Beispiel immer, sich Standardantworten zu überlegen, die alle gut posten können und mit denen man dann nicht so viel Lebenszeit verbringt beispielsweise. Das macht praktisch immer sehr viel Sinn. Natürlich kann man auch sagen, ich möchte doch ins Gespräch einsteigen, wenn sozusagen zum Beispiel Quellen für Gegenargumente gesucht sind. Habe ich zum Beispiel auch einen Artikel auf Bell Tower News mal zusammengestellt, wo man verschiedene Quellen für Gegenargumente, beispielsweise für flüchtlingsfeindliche Diskurse oder gegen Verschwörungsideologien oder verschiedene Meldemöglichkeiten im Internet finden kann. Und wenn man sich doch noch ein bisschen schlauer machen möchte, da findet man dann zum Beispiel solche Sachen wie das hier. Internetseiten, zum Beispiel wie asylfakten.de, die sehr, ich finde, sehr gut und sehr, sehr lebensnah irgendwie Dinge, die halt über Geflüchtete gesagt werden, journalistisch einfach nochmal untersucht haben und zusammengestellt haben, welche Fakten stehen dahinter. Es gibt Seiten wie mimikama.at, die sich beispielsweise mit Lügen im Internet auseinandersetzen, nicht nur rechtspopulistischen Lügen, aber inzwischen sehr viel. Also wenn es dann irgendwelche Lügen über Geflüchtete zum Beispiel sind, angeblich Supermärkte, die dann leer getragen werden und die Geflüchteten müssen alle nicht bezahlen, irgendwie kann man das zum Beispiel an Mimikama schicken und die überprüfen dann mal, ob es so ist. Oder haben vielleicht auch schon einen Artikel, der schon mit Rewe gesprochen hat, wo Rewe schon gesagt hat, nein, natürlich müssen andere, alle Leute bei uns bezahlen, dass dürfen niemand kommen und Sachen einfach rausräumen. Oder zum Beispiel auch Seiten wie Psiram.com, irgendwie das eine von den Seiten ist, die sich viel mit Verschwörungsideologien auseinandersetzen, wo man viele Argumente auch für diese oft sehr komplizierten Diskurse findet. Und nicht zuletzt hatte ich ja gesagt, man kann sich natürlich auch mit Leuten zusammenschließen, um gemeinsam Dinge zu tun, um im Internet zu zeigen, dass man auch andere Sachen damit machen kann, außer Hass und Hetze zu verbreiten. Ich sehe gerade, meine Schrift ist ganz klein, kann man das lesen? Okay, gut. Gibt es halt auch die verschiedensten Möglichkeiten und viele sind auch so, dass man da vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, dass es das sein könnte, was mit Counterspeech gemeint ist, ist es aber doch. Also beispielsweise Monitoring, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten oder Phänomene sichtbar zu machen. Das gab es zum Beispiel sehr stark bei Pegida, gibt es heutzutage auch viele Gruppen noch, auch auf lokaler Ebene zum Beispiel zur AfD, die einfach gucken, was sagen die so den ganzen Tag und einfach mal dokumentieren, wenn rassistische oder andere Sachen geäußert werden, um zu zeigen, diese Inhalte werden dort diskutiert und sind problematisch. Dazu können natürlich auch einfach Statement-Seiten gehören. Das mag ich persönlich auch immer sehr gern, irgendwie, wenn zum Beispiel so Gruppen existieren wie Metal-Fans gegen Nazis, also da, wo eine Szene ist, in der es durchaus auch Affinitäten zum rechten Rand gibt, irgendwie, dass es Leute gibt, die dann sagen, ich möchte aber ein Statement setzen, dass ich zu den Leuten gehöre, die einfach Metal gut finden, aber nicht, wenn er mit rechtsextremen Inhalten verbunden wird. Sowas kann man natürlich über soziale Netzwerke auch sehr gut machen. Man kann sich zusammenschließen, um sich zu wehren, um zu diskutieren und miteinander aktiv zu werden. Eine der bekanntesten oder im Moment populärsten Gruppen, die ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat, ist die ganz oben, ich bin hier. Eine Gemeinschaft, die sich zusammengeschlossen hat, weil sie gesagt haben, immer alleine in den Kommentarspalten vor mich hin zu diskutieren, ist sehr nervierend und macht mich auch völlig fertig. Warum schließen wir uns nicht zusammen und gehen dann gezielt mit mehreren Leuten in eine Diskussion rein, argumentieren dann dort freundlich und sachlich und versuchen auf diese Art und Weise sozusagen dem Hass entgegenzutreten. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Aktion tatsächlich. Natürlich kann man auch Empowerment-Seiten aufmachen, also versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen mit Argumenten, mit Lebenshilfe, das gibt es auch zu vielen verschiedenen Dingen. Oder auch zu Netzwerken, um sich einfach zusammenzuschließen, gerade im lokalen Kontext zum Beispiel auch sehr sinnvoll. Und schlussendlich kann man natürlich auch zeigen, für welche Werte man einstehen möchte, was man eigentlich bewegen möchte in der Gesellschaft. Und ein gutes Beispiel dafür, denke ich, sind zum Beispiel die ganzen vielen Seiten, die zur Unterstützung von Geflüchteten gerade auch über Facebook organisiert worden sind, um im lokalen Kontext zu zeigen, irgendwie, es gibt hier viele Menschen, die sich sehr wohl darum Gedanken machen, wie Menschen, die vor Krieg und Verfolgung hierher flüchten, ein gutes Ankommen finden. Und zum Schluss stellt sich natürlich vielleicht noch die Frage, was bringt denn das, wenn ich mich da ins Internet setze irgendwie und solche Aktionen mache, solche Gegenstrategien entwickle und ähnliches. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass man im Internet alleine einen gefestigten Nazi von der Demokratie überzeugen kann, einfach weil tatsächlich Ausstiegsprozesse auch zeigen, dass dafür doch eine andere Ebene notwendig ist, als das Internet sie bieten würde, nämlich tatsächlich doch Ausstiegsprozesse immer auch was damit zu tun haben, dass ich auch mit Menschen in Konflikt gerate und ähnliches, die mir persönlich wichtig sind. Das gilt für andere Kommentatoren im Internet in der Regel nicht. Also das konkret werden wir nicht erreichen können, aber zumindest können sich eben die aktiven demokratischen Menschen gegenseitig stärken oder auch von professionellen Netzwerken gestärkt werden. Das Wichtigste vielleicht ist, dass Unentschlossene und Unüberlegte auch noch zum Nachdenken angeregt werden können, eine andere Sichtweise auf die Dinge dadurch gezeigt bekommen. Und so im Endeffekt tatsächlich das Ziel ist, weniger Alltagsrassismus, weniger Diskriminierung oder Verbreitung und Normalisierung von Vorurteilen und Klischees, etwas mehr Empathie und Nachdenklichkeit. Und tatsächlich, wie ich gesagt habe, ich glaube, den gefestigten Nazi, den wir wahrscheinlich nicht persönlich kennen, werden wir im Internet vermutlich nicht überzeugen. Aber was wir können, ist halt tatsächlich auch Einfluss zu nehmen auf unsere Freunde und Bekannten, die wir halt eben kennen. Und wenn die im Internet beispielsweise Dinge posten und Artikel vom Kopfverlag teilen oder ähnliches, kann man sehr wohl irgendwie da nochmal eine Anmerkung machen und sagen, hast du mal geguckt, irgendwie, wo das herkommt, und das wird wahrscheinlich eher angenommen werden, weil man eben auch eine persönliche Ebene hat. Und das ist wirklich sehr niedrigschwellig, aber wenn wir das alle den ganzen Tag machen würden, wäre uns, glaube ich, allen schon viel geholfen. So, das ist der positive Appell zum Schluss. In dem Moment bin ich jetzt fertig mit dem Vortrag. Danke nicht für die Aufmerksamkeit. Und bin natürlich für Fragen jeder Art zu haben.